Ja, ich bin ja selbst ganz gespannt dann, das zu sehen, wie das jetzt gedruckt und fertig ist. Das ist hier der erste Teil über das Thema, was uns gestern beschäftigt hat, nämlich die charismatische Bewegung. Da geht es dann insbesondere um Personen, Geschichte, Organisation, diesen ganzen Hintergrund, auch die Bibelstellen dann erklärt, die sich damit auseinandersetzen. Heute ein ganz anderes Thema, nämlich das des Okkultismus. Ich habe vor einigen Wochen eine Untersuchung gelesen, die in diesem Sommer in Großbritannien angestellt worden ist, und zwar im Zusammenhang mit Okkultismus und Medien. Man hat nämlich den Einfluss untersucht von der Darstellung von okkulten Inhalten in den Medien, hier insbesondere im Fernsehen, und der Auswirkung auf die Bevölkerung. Da hatte man unter anderem die Serie analysiert, Buffy im Bann der Dämonen. Eine endlose Serie, wo es dann darum geht, dass eben gegen irgendwelche dämonischen Belastungen, Geister und sonst etwas, da ein Geisterjäger kämpft. Und Ergebnis dieser Untersuchung war, dass es waren einiges als finanzielle Aspekte, da hat man festgestellt, dass das relativ leicht und billig zu produzieren ist, dass es auch relativ gut ankommt, begeisterte Anhänger findet, insbesondere unter jüngerem Publikum. Das, was man dabei auch gemerkt hat, ist, dass ein großer Teil jüngerer Frauen, insbesondere Frauen, sich davon beeinflussen ließen. Man rechnet, dass durch diese mediale Beeinflussung etwa 50.000 Frauen in Großbritannien sich selbst als Hexen verstehen, als Zauberer oder als Zauberinnen besser gesagt, hier in diesem Hintergrund verstehen. Also hier, es gibt einen gewissen Einfluss dieser Medien, die etwas vermitteln von dem, was wir allgemein als Okkultismus bezeichnen. Das sagen zumindest relativ neutrale Statistiken, die jetzt nicht von irgendeinem Interesse geprägt sind, sondern feststellen, da gibt es etwas, was in den Medien dargeboten wird, das das Denken und auch das Verhalten der Menschen beeinflusst. Zuerst, wenn wir systematisch da herangehen, müssten wir klären, was ist Okkultismus eigentlich? Okkultismus, das leitet sich ab von Okulare, das sind die Augen, also das heißt, die Augen verschließen, heißt das eigentlich, also übersetzt aufs Deutsch. Und Augen verschließen, ja, hat das zu tun? Nun, wir müssten sagen, das ist eine übertragene Bedeutung und soll daran erinnern, Okkultismus beschäftigt mit sich mit dem, was man mit den Augen nicht sehen kann. Von daher, was wir in der Einleitung gehört haben, den Dingen, die nicht sichtbar sind. Also, wenn ich die Augen verschließe, was kann ich von der Welt noch wahrnehmen? Hier ist natürlich auch nicht Hören und Riechen mit gemeint, sondern das, was die nicht sichtbare Welt angeht. In diesem Sinne gab es Okkultismus so lange, wie es Menschen gibt, können wir sagen. Denn egal, wie weit wir in der Geschichte zurückgehen, ob wir zu den Babyloniern oder den Sumerern oder den Indien oder China anschauen, all diese Kulturen hatten auch einen Okkultismus. Also das heißt, man setzte sich auseinander mit den Dingen, die nicht sichtbar sind. Wobei hier muss auch noch feiner unterschieden werden. Im Allgemeinen bezeichnet man die Religion nicht als okkult. Die Religion, also die ein offizielles Bild vom Glauben vermitteln, werden nicht als okkult betrachtet, sondern all das, was da so nebenher mitvertreten wird. Und dieser Okkultismus hatte mehrere Höhepunkte, was wir jetzt in den christlichen Bereich anschauen. Also im christlichen Bereich, als die erste Kirche entstanden ist, über die ersten Jahrhunderte hinweg gab es so gut wie keinen Okkultismus. Das lag einfach daran, weil in dieser Zeit waren die Christen ja selbst in einer Minderheit, diejenigen, die sich als Christen bekannt haben, die haben das aus persönlicher Überzeugung getan und in der Bibel selbst findet sich kein Anlass für Okkultismus, zumindest nicht im positiven Sinne. Dann, als die einige Staaten christlich geworden waren, das war sowohl im Römischen Reich der Fall, als auch später in den nordeuropäischen Ländern, wie beispielsweise hier in Deutschland, dann war es so, dass man das ganze Volk als christlich betrachtete und dass sich aber in dem Volk so eine Mischung entwickelte von früherer Religiosität und jetzt neuerer Religiosität. Und das führte zu okkulten Vorstellungen. Die hatten im ganzen Mittelalter stark geblüht. Wir kennen ja die Berichte von den Hexen, auch der Hexenverfolgung. Und nun geht es gar nicht darum, dass diese Hexen nun wirklich immer gehext hätten, sondern einfach darum, dass in der Wahrnehmung der Menschen diese Frauen und Männer, es waren ja auch Männer, die als Hexen verfolgt worden sind, dass die Dinge vertreten haben, Dinge bewirken konnten, die für die anderen Menschen unverständlich gewesen waren. Das ist so ein Höhepunkt. Dann in der Zeit des Spätmittelalters und der Reformation, da entstand dann man nennt das auch die Zeit der Renaissance. In der Zeit wurde er okkulte Vorstellungen zurückgedrängt, zumindest in diesem Alltagsbereich. Bestimmte Aspekte dessen, was wir Aberglauben heute nennen, gab es weiterhin auch noch. Aber man wollte sich stärker jetzt wissenschaftlich mit der Welt auseinandersetzen. Das Denken des Menschen sollte die Welt begreifen. Und das verdrängte etwas den Okkultismus, zumindest im Bereich der Intellektuellen. Wobei wir das nicht ganz im heutigen Sinne interpretieren dürfen, denn damals galt beispielsweise die Alchemie durchaus Wissenschaft. Also die Vorstellung, man könnte aus irgendeinem Material Gold machen oder den Stein der Weisen herstellen oder solche Sachen, das galt als Wissenschaft. Genauso galt auch die Astrologie als Wissenschaft, weil man da ja berechnen könne, nach welcher Sternkonstellation und das Schicksal des Menschen funktionieren würde. Also diese Dinge sah man als Wissenschaft an, hatte feste Regeln dabei aufgestellt. Aber andere Teile, wie zum Beispiel diese Vorstellung der Hexen, die ging Stück für Stück zurück. Das Ganze hatte sich verschärft dann in der Zeit des 18. Jahrhunderts, als dort nämlich die Aufklärung, die das Denken der Menschen veränderte. Die Aufklärung hatte ganz bewusst gelehrt, der Mensch soll sich nur auf seinen Verstand verlassen und nicht auf all das, was jenseitig und übernatürlich ist. Das hatte viele Menschen auch überzeugt und begeistert, führte dazu, dass der Aberglaube bei vielen hier erstmal auch bei der städtischen Bevölkerung, bei den Intellektuellen zurückgegangen ist. Und dass an diese Stelle stand ein materialistisches Weltbild. Da gab es einen französischen Arzt, de la Mettrie, hier ist der, Ende des 18. Jahrhunderts, der hatte sogar das Ideal aufgestellt, was ab diesem Zeitpunkt galt. Man kann irgendwann alles naturwissenschaftlich berechnen. Und wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt den Zustand jedes Körpers berechnen kann, dann kann man auch die gesamte Zukunft und die gesamte Vergangenheit berechnen. Manche Leute träumen bis heute davon und meinen, wenn man dann jedes Atom genau kennen würde und dann feststellen kann, woher es angestoßen wird, wohin es sich bewegt, dann könne man auch die gesamte Weltgeschichte vor- und zurückberechnen. Insbesondere wird das ja heute auch in der Hirnforschung vertreten. Nicht? Gibt es hier Hirnforscher, die sagen, dass es eigentlich gar kein freies Denken des Menschen gäbe. Es gäbe auch keine freien Menschen, sondern alles sei nur bestimmt durch die elektrischen Impulse der Neuronen. Und dieses neuronale Feuerwerk im Gehirn, das bestimme alles. Sowohl, wen ich heirate oder was ich gerne esse oder was ich sage, alles. Also insofern müssten wir sagen, das, was ich jetzt sage, wäre dann nicht mein freier Wille, sondern das ist einfach, weil irgendwelche Neuronen in meinem Gehirn durcheinander spielen und sie mich dazu bringen, das jetzt auszusprechen. Das ist die Vorstellung, die manche Leute in der Hirnforschung heute haben. Da gibt es ja beispielsweise Aufsätze, wenn Sie das mal verfolgt haben, in der Hirnforschung, die wollen erklären, dass Glaube, also Religiosität, sei bloß eine Reizung des Schläfenlappens. Also das ist ein Teil des Gehirns und wenn das besonders gereizt wird, dann sind die Menschen religiös, dann sind sie gläubig. Jetzt müsste man nur noch erklären, ja, warum sind die einen das dann ja und die anderen nein und warum sind manche Kinder von Atheisten haben diese Reizung und manche Kinder von Gläubigen dann eben nicht und warum der Mensch häufig über Jahrzehnte lang sich nicht für Glauben interessiert und dann plötzlich doch, das sind natürlich alles vollkommen offene Fragen. Dieselben Forscher sagen auch, wir können eigentlich gar nicht willentlich entscheiden. Sie haben dann gemessen, wenn ein Mensch willentlich entscheidet, dann gibt es irgendein Signal im Gehirn und sie haben festgestellt, dass der Mensch sie schon vorher meinetwegen eine Handbewegung macht, bevor er das im Gehirn entschieden hat. Ja, das ist ja spannend, nicht? Das würde bedeuten, wir sind alle nichts anderes als Roboter, die wegen irgendwelchen willkürlichen Gehirnentscheidungen reagieren. Natürlich stimmt das alles so nicht. Also nicht, dass Sie jetzt verunsichert sind und so nach Hause gehen und sagen, ich kann ja gar nichts machen und ich bin ja gar kein freier Mensch und alles ist vorherbestimmt. Ja, dann müsste man damit ja auch sagen, ist jedes Verbrechen nicht Entscheidung des Menschen, sondern nur auf irgendwelche Hirnleistungen oder Defizite zurückzuführen. Das ist selbstverständlich nicht der Fall. Aber hier merken wir, das ist die Entgegensetzung. Es gibt nichts Übernatürliches, es gibt nichts nicht sichtbar Erforschbares, sondern alles ist nur berechenbar. Das ist dieses Idealbild des französischen Forschers de la Mettrie, Ende des 18. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert setzte sich das Ganze fort. Parallel dazu entstand jetzt allerdings auch eine Gegenbewegung, nämlich dass Menschen, die bewusst, die enttäuscht waren von dieser Materialismus, von dieser Kälte, es gibt nichts Übernatürliches mehr, bewusst das entwickelt haben, was wir heute als Okkultismus kennen. Das heißt, der heutige Okkultismus geht nicht zurück auf das Mittelalter, auch nicht auf die Ägypter, Griechen, Römer, Chinesen. Da werden bloß Anleihen genommen. Das meiste, was wir heute haben, das entstammt aus diesem Boom des Okkultismus, den es parallel zu dieser Rationalisierung der Welt gegeben hat, angefangen im 19. Jahrhundert. Da werden heute auch einige dieser Autoren genannt, immer wieder als Beispiele herangezogen, die man positiv aufnimmt. Dann gab es noch mal eine Verstärkung des Rationalismus, der war in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und dann können wir sagen, eine Offenheit für den Okkultismus ab Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da gab es eine Öffnung für den Okkultismus und für alles, was damit zusammenhängt. Und man hat lange Zeit geglaubt, das wäre doch vollkommen vorbei. Hätten Sie jemanden in den 60er, 70er Jahren gefragt, glaubst du an dein Horoskop? Da hätten die meisten gesagt, ah, so lächerlich und so dumm. Viele haben es dann trotzdem geglaubt, aber sie haben es nicht gesagt, weil das war äußerst unpopulär. In der Zeit war ja eher herrschend unter den Intellektuellen der Atheismus. Gibt kein Gott. Das ist heute lange nicht mehr der Fall. Das ist heute eher eine Außenseiterüberzeugung. Die wird nicht mehr von vielen Personen vertreten. Genauso auch mit dem Zusammenhang mit dem Okkultismus. Der Okkultismus blühte seitdem und ist für viele Menschen zu so einer Art Privatreligion geworden. Denn der Okkultismus ist ja keine Vereinigung, keine Gruppe, wo man sagen kann, ich gehöre zu den Okkultisten. Das gibt es nicht. Sondern Okkultismus ist eher so ein Gedankengebäude, und dieses Gedankengebäude drückt sich in verschiedenen Überzeugungen und Handlungen aus. Was ist das für ein Gedankengebäude? Wir können es am ehesten mit dem Begriff Magie fassen. Also typisch für alle Ausprägungen des Okkultismus, ich nenne gleich noch einige, ist eine magische Überzeugung. Was bedeutet Magie? Magie bedeutet, dass ich mit innerweltlichen Mitteln übernatürliche Kräfte anzapfen, manipulieren und mir nutzbar machen kann. Also das heißt, es gibt jenseitige Kräfte, das glauben Religionen ja auch, aber Religion, wie beispielsweise der christliche Glaube, geht ja nicht davon aus, dass wir in irgendeiner Weise Gott manipulieren können. Sondern Christen gehen davon aus, Gott ist souverän, er entscheidet, wie er das will. Wir können ihn zwar bitten, was uns auf dem Herzen liegt, aber wir können ihn nicht zwingen, das zu tun. Im Okkultismus versucht man genau das. Das heißt, dann gibt es irgendeinen Zaubertrank, meinetwegen, den ich da zusammen braue, und wer den trinkt, der ist hinterher in mich verliebt. Echt? Also jetzt passt dann auf unten, was dann im Tee reingemischt ist, echt? Dann heute Nachmittag. Also wenn ihr dann alle zu mir kommt, echt? Dann wisst ihr, da war irgendwas drin gewesen. Also das ist Magie. Magie irgendwas, oder ich mache dann was, was ich, so einen fünfzackigen Stern auf die Erde, stelle ein paar Kerzen dahin und dann mache ich ein paar Sprüche, nicht? Abracadabra und Hokuspokus und so, und dann muss nun ein Geist erscheinen. Wie zum Beispiel der Geist aus der Flasche von Aladdin, nicht? So reibt man an der Flasche und jetzt muss der kommen und muss tun, was ich will. Das ist Magie. Also Magie mit verschiedenen Methoden, das Übernatürliche, was sich mir sonst entzieht, unter meine Kontrolle zu bringen. Jetzt gibt es verschiedene Bereiche des Okkultismus, die heute in den Medien sehr stark präsent sind, aber auch darüber hinaus. Einer dieser Bereiche ist alles, was das Deuten der Zukunft angeht. Das ist ja auch spannend. Also, wenn es an mir geht, ich würde auch gerne die Zukunft kennen. Schon rein allein aus ökonomischen Gründen. Stelle ich mir mal vor, ich wüsste die Aktienkurse vom nächsten Jahr. Ja, ich würde mich jetzt eindecken mit den Aktien, die vielleicht im nächsten Jahr das Doppelte oder Dreifache bringen. Ja, und dann bräuchte ich nicht mehr arbeiten. Alles geregelt, nicht? Oder wenn ich jetzt wüsste, in 5 Jahren würde ich Krebs bekommen. Ja, dann würde ich möglichst rechtzeitig mich untersuchen lassen, operieren. Dann gibt es keinen Krebs. Ja, jetzt merken wir schon, jetzt wird das Ganze kompliziert, nicht? Wenn die Zukunft sagt, ich bekomme Krebs und ich unternehme vorher etwas, damit ich es nicht bekomme, ja, bekomme ich es oder bekomme ich nicht? Ja, es wird schwierig dabei, nicht? Weil wir dann hier in die Zukunft eingreifen können. Das ist ja so schön in manchen Spielfilmen. Ich weiß nicht, ob Sie den Spielfilm kennen. Zurück in die Zukunft heißt das, glaube ich. Wo dann irgendjemand in die Vergangenheit hineingebeamt wird und dann die Vergangenheit verändert und dann verändert sich damit auch die Zukunft. Ja, aber das ist alles ein bisschen natürlich Fantasie. Wir können das ja nicht. Aber auf jeden Fall, das wollen viele Menschen und ich bin durchaus einer davon. Ich würde auch gerne in die Zukunft schauen. Jetzt ist nur die Frage, mit welchen Mitteln können wir das oder können wir es überhaupt? Und hier sind all die Mittel, die heute angewandt werden, außer die der Futurologen, so nennen sich die, das heißt die, die Trends erforschen und in die Zukunft weiterschreiben. Alle die Möglichkeiten, die es gibt, sind im okkulten Hintergrund. Da hatte mich doch vor drei Wochen ist es, glaube ich, her, hatte mich eine Frau angerufen, hier aus Lippe im Kalletal. Eine Frau, die eigentlich gar nicht gläubig ist. Aber die hatte durch ihren Fernseher Kontakt mit einem Geist aufgenommen, der ihnen die Zukunft vorhergesagt hat. Und zwar ging das bei ihr immer wieder so, sie hat den Geist gefragt und je nachdem ging, ob der ja oder nein sagt, das Fernsehen an oder aus, ohne dass irgendjemand eine Fernbedienung oder sonst etwas gehabt hat. Erstmal fand die Frau das ganz interessant und da sich dann aber immer mehr Sachen erfüllten, die dieser Geist ihr vorher gesagt hat, bekam sie Angst, bis dahin jetzt, dass sie gar nicht mehr weiß, was sie tun soll. Ich habe einige Male mit ihr gesprochen, ich habe sie dann weitergeleitet an einen Pfarrer, der da im Kalletal in Hohenhausen ist, der jetzt weiter mit ihr Gespräche führt. Und plötzlich fragt sie auch danach, ja, gibt es diese Geister wirklich? Gibt es Gott wirklich? Weil diese Erfahrung war für sie ganz neu, ganz unfassbar eigentlich. Aber erstmal diese Faszination, die Zukunft vorherzusagen. Es gab auch in Thüringen noch nicht allzu langer Zeit einen Fall, da hatten Jugendliche das gemacht. Die hatten das nicht gemacht mit dem Fernseher, sodass man damit an und aus, das ist ja eine eher ungewöhnliche Methode, sondern die haben das gemacht über dieses Brett hier, das Brett heißt nämlich noch anders, aber Gläserrücken ist die Technik, die man, also Gläserrücken und Tischrücken. Also, wer das nicht kennt, das funktioniert so, man hat auf einem Tisch, entweder mit kleinen Zetteln oder mit kleinen Plättchen, einen Halbkreis, da sind die Buchstaben von A bis Z, und dann an dem anderen Ende, da sind die Zahlen von 1 bis 10, und dann sind an den Enden noch Ja und Nein. Und dann kann man in die Mitte nun ein umgekehrtes Wasserglas stellen. Jeder der Teilnehmer legt seinen Finger darauf. Man ruft nun einen Geist herbei, stellt ihm einige Kontrollfragen, ob das nun auch ein richtig guter Geist ist, ob er die richtigen Antworten geben kann. Und jetzt kann das Glas wandert auf dem Tisch umher zu einem Buchstaben nach dem anderen, zu einer Zahl nach dem anderen oder zu Ja und Nein. Und jetzt fragt man den meinetwegen, wie alt bin ich? Ja, und dann muss das eben rumwandern. Und wenn das stimmt, mehrfach, dann weiß man, okay, der Geist, der ist zuverlässig. Und dann stellt man diesem Geist Fragen über die Zukunft. Und das haben diese Jugendlichen auch getan. Und diese Jugendlichen haben dann vorher auch dann gefragt, wann sterben wir? Dann haben sie dieses Datum bekommen. Und deshalb, weshalb das auch in der Presse berichtet worden ist, ist, weil zwei dieser Jugendlichen sich dann kurz vor dem Datum, wann sie hätten sterben sollen, selbst das Leben genommen haben, Suizid begangen haben. Einfach aus Angst davor, jetzt kommt das und ich kann dem nicht ausweichen, und dieses nicht ertragen können hat sie dazu gebracht, Suizid zu begehen. Man ist auf das Ganze nur gekommen, weil nämlich die anderen beiden Jugendlichen, die daran teilgenommen haben, wollten das auch, aber ihr Suizid hat nicht geklappt. Und als man sie dann wieder zurückgeholt hat, da haben sie eben davon berichtet, warum sie das so getan haben, aber die anderen beiden waren tot. Also hier sehen wir, das ist eine Möglichkeit, die man sucht, die Zukunft vorherzusagen. Manche versuchen auch die Zukunft vorherzusagen mit Tarotkarten. Also das heißt, eine bestimmte Art von Karten, die man auslegen kann nach einem bestimmten Muster. Und je nachdem, wie sie sich dann, also welche Karte an welcher Stelle legt, will man damit die Zukunft vorhersagen. Es gibt dann ja auch die Dinge, die wir mehr sagen, das ist Aberglauben, die dann mit der Zukunft zu tun hat. Hier will man nicht nur die Zukunft deuten, sondern möglicherweise noch beeinflussen. Aber manche sagen ja, meine Zukunft ist beeinflusst, wenn mir eine schwarze Katze zum Beispiel vor dem Weg läuft. Dann gibt es Unglück. Wenn ich am Freitag, dem 13. irgendwas unternehme, dann gibt es Unglück. Das hängt ja auch mit der Zukunft vorher zusammen. Nicht? Ich habe eine Zeit lang in einem Hotel gearbeitet, in Basel, neben dem Studium. Und da war es tatsächlich so, die hatten kein Zimmer Nummer 13. Einfach, weil das zu selten gefragt war. Und da will dann nicht das Risiko eingehen, dass das leer steht. Also springt man dann einfach von 12 auf 14. Letztendlich ist es ja auch egal, nicht? Aber dann gibt es manche Leute, die haben feste Überzeugungen. Und hier gibt es ja Latten von Dingen, die entweder Glück bringen oder Unglück bringen. Meinetwegen der Schornsteinfeger, der einem begegnet, nicht? Der bringt dann Glück. Sofern er nicht im eigenen Haus fegt, nicht? Denn da muss man hinterher bezahlen. Das ist dann nicht unbedingt günstig, ja. Aber sonst bringt er Glück, sagt man. Deshalb haben ja manche auch Miniaturschornsteinfeger dann im Auto baumeln oder sonst irgendwo angehängt oder Kleeblätter, nicht? Also sofern sie vierblättrig sind, dann bringen sie Glück. Also manche hängen das ja auch an ihr Auto oder machen das als kleines Abzeichen, nicht, damit sie Glück haben. Manche haben Talismänner, die sie mit sich herumtragen, auch da, um die Zukunft positiv zu beeinflussen. Also die Zukunft zu erfahren, zu deuten. Dazu gehört auch der ganze Bereich der Horoskope. Denn Horoskope wollen ja Auskunft geben, was steht mir in der Zukunft bevor, wenn ich unter diesem oder jenem Sternbild geboren bin. Also das ist ein Bereich. Mittel des Okkultismus, die Zukunft erfahren oder beeinflussen wollen. Also stark mit der Zukunft. Es gibt auch andere Bereiche des Okkultismus, wo es einfach darum geht, Satan oder Teufel zu verehren. Das nennt man meistens Satanismus. Hier ist das eine Art eigene Religiosität, die sich dadurch entwickelt. Manchmal pervertiert man einfach bloß das, was es im christlichen Glauben gibt. Statt einer Messe, wie die Katholiken sie feiern, feiert man eben eine schwarze Messe. Statt eben der Eucharistie, des Abendmahls, was dort genommen wird, nimmt man dann auch so Abendmahlshostie und zerteilt sie, nicht? Um dann Gott zu strafen dadurch, also dagegen. Statt die 10 Gebote hat man dort die 10 Gebote, die gegen Gott sprechen. Also es gibt dann einen der Gründer des modernen Satanismus, Anton LaVey, der hat die First Church of Satan in Los Angeles gegründet, hat dann auch ein Buch herausgegeben, was sich heute die Satans Bibel nennt. Und da stehen dann alle solche Sachen drin, du sollst deinen Nächsten hassen, zum Beispiel. Nicht? Also statt ihn zu lieben, zu hassen. Einige dieser satanistischen Gruppen haben dann auch Einführungsrituale, damit man bei ihr Mitglied werden kann. Und dazu gehört auch, dass du irgendwie meinetwegen einen Menschen, der dir sehr nahe steht, den sollst du dann verprügeln, zusammenschlagen. Damit du zeigst, dass du wirklich gar keinen Menschen jetzt liebst an sich, sondern ist das Negative. Da ist auch der Aleister Crowley, der Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat, der auch einen eigenen Orden aufgebaut hat, Thelema-Orden, so nennt er sich. Und er hat dann als Maßstab genommen, tu, was du willst. Das sei der Maßstab davon. Und tu, was du willst, heißt hier, also setze dich durch. Er sagt dann auch, er sei das Tier. Hatte sich dann fotografieren lassen mit der Zahl 666 auf der Stirn, die eben aus der Offenbarung kommt, dort Zeichen des Antichristen. Er ist bewusst zum Ausdruck einerseits Provokation gegen den christlichen Glauben und zum anderen auch diese Hinwendung zu Satan als Ersatzgott. Das ist der Ersatzgott. Viele dieser Personen erleben auch übernatürliche Phänomene. Allerdings ist es ganz häufig auch so, dass da dann Verbrechen, Kriminalität in diesem Rahmen entsteht. Vor 2-3 Jahren ist es, glaube ich, ja, da waren in Griechenland, wurden mehrere Leute verurteilt, die dort Touristen gefangen genommen und getötet hatten, um sie dem Satan darzubringen. Vielleicht erinnert sich auch noch jemand an den Fall, das war im Ruhrgebiet, wo dann eben ein junges Pärchen, das ging auch durch die Zeitung, ein junges Pärchen, die waren auch im Gerichtssaal schwarz angezogen, haben dann so satanische Zeichen im Gericht gemacht und die haben gesagt, dass sie auf die Stimme Satans hin dann einen Bekannten grausam umgebracht haben. Die sind dann hinterher ins Gefängnis gekommen, wegen dieser Tat. Aber das ist dann eher dieser gewalttätige Satanismus. Normalerweise fängt Satanismus im kleinen Bereich an. Das heißt mal irgendwie zum Spaß eine schwarze Messe machen, mal sich mit Büchern dazu konfrontieren und solche Sachen. Also das ist ein weiterer Bereich des Okkultismus. Noch ein anderer Bereich des Okkultismus ist, ich möchte die Gegenwart irgendwie analysieren durch Mittel. Das sind zum Beispiel Routen gehen und Pendeln oder so etwas. Man spricht auch von Radiesthesie. Also das heißt, ich habe irgendwie Kontakt zu übernatürlichen Instanzen und die geben mir Auskunft nicht nur über die Zukunft, sondern über irgendein Ding der Gegenwart. Und bei dem Pendel- und Routengehen geht es ja nicht nur darum, dass man Wasseradern findet. Das ist ja der bekannteste Bereich davon. Beispielsweise der Uri Geller, der ja ab und zu im Fernsehen aufgetreten ist, der ja sehr viel und exzessiv das benutzt. Er war dann auch zeitweilig angestellt, hat dafür geworben, so für Unternehmen, die Bodenschätze abbauen, im Flugzeug über den Amazonas da zu fliegen und dann mit der Rute in der Hand und nicht zack, aha, hier ist Silber, da ist Gold, da ist Öl, da ist Eisenerz. Wie die Rute jetzt jeweils weiß, was derjenige gerne finden will, das ist ein Mysterium. Das weiß man halt nicht so genau, wo man hier schon merkt, das ist jetzt nichts Natürliches. Wenn man sagen würde, naja, es gibt Menschen, die sind fürs Wasser sensibel, dann wäre das ja irgendwie noch möglicherweise erklärbar. Aber wenn die Rute dann schließlich genau das macht, was ich gerne will, dann ist das sehr seltsam. Also dann merkt man, das hat nichts mehr mit natürlichen Kräften zu tun. Das ist entweder aus dem Menschen heraus oder übernatürlich. Und so wird das Pendel heute für allerlei Dinge eingesetzt. Es gibt Ratgeber dafür, wie man beispielsweise in der Gemüsetheke das frische Gemüse finden kann. Und jetzt nicht nur, dass man daran klopft oder drückt oder so, sondern man kann mit dem Pendel darüber gehen und jeweils da, wo es ausschlägt, das ist dann das frische Gemüse oder das Haltbare in der Kühltheke oder so. Sie können das ja mal ausprobieren, ne? naja, nicht ernsthaft. Ich glaube nicht, dass es eine gute Methode ist. Besser schaut man auf die Etikette drauf, nicht? Da steht dann drauf, wie lange es haltbar ist. Muss man natürlich vertrauen den Leuten, aber ich weiß nicht, vielleicht vertraue ich doch der Etikette immer noch mehr als dem Pendel dabei. Also jedenfalls, das wird benutzt, wird auch angeboten. Darüber hinaus gibt es dann allerlei Beschwörungen, wo ich jetzt nicht nur die Zukunft kennen, sondern die Zukunft bewusst verändern kann. Da hatte ich beispielsweise vor einiger Zeit so eine Jugendzeitschrift in der Hand. Ich weiß nicht, war das jetzt Bravo oder so, eine hatte mir jemand gegeben und da war eine ganze Seiten lang war darin, was kann man tun, um seine Zwecke, also für seine Zwecke die Zukunft zu manipulieren. Also das waren natürlich typische Sachen, die so Teenies interessieren. Zum Beispiel, du hast einen Freund, der will nichts mehr von dir wissen, was musst du jetzt tun, damit er zu dir zurückkommt? Ja. Und dann gab es da irgendwelche solche Tränke, die man zusammenbrauen soll und demjenigen zu trinken geben. Und dann kommt er zurück, wie ich vorhin da schon mal gesagt habe. Da gab es auch so ähnliche Sachen wie, wenn du jetzt deine Freundin, spann dir deinen Freund aus, wie kannst du ihr schaden? Und dann waren so ein bisschen vereinfachte Voodoo war dann da geboten. Ne? Du musst jetzt von deiner Freundin ein paar Haarlocken und sowas haben, die musst du dann bei der Puppe machen und dann darfst du mit der Nadel reinstechen und dann kannst du ihr schaden und so. Aber das wurde, und dann gab es auch solche Tricks, wie kann man den Lehrer dazu bringen, dass er einem gute Noten gibt? Das ist ja super, nicht? Also mit dieser Magie wurde der Eindruck erweckt, wenn man das jetzt nur richtig anwendet, dann kann man die Umwelt manipulieren und bestimmen, wie man das selbst gerne will. Also das gibt es dabei auch, einfach so in der Form von Zaubersprüchen und magischen Tränken und solchen Dingen, um da die Zukunft mit zu beeinflussen. Mit dieser Sache des Okkultismus, das ist allerdings auch noch ein etwas weiterer Bereich. Heute beispielsweise, wo uns das in den Medien sehr stark begegnet, ist bei der Renaissance von Zauberern und Hexen und solchen Sachen. Also es gibt ja heute nicht nur einen Film und ein Computerspiel, wo so etwas vorkommt, sondern das ist massenhaft. Auch in der Literatur gibt es ein ganzes Genre, spricht man davon, von Fantasy. Ne? Fantasy-Literatur, Fantasy-Filme, die sehr stark von einem magischen Weltbild ausgehen, von Zauberern und so weiter, die dabei auftreten. Das ist in Computerspielen, wie das über viele Jahre hinweg populärste Internet-Computerspiel World of Warcraft. Kennen vielleicht einige vom Namen her, da kann man dann mit anderen Leuten spielen auf der ganzen Welt, man bildet verschiedene Clans und dann kann man auch da einzelne so Identitäten annehmen und in diesen Auseinandersetzungen, den Kämpfen, die man da hat, da sind viele magische Dinge. Da gibt es immer dann einen Zauberer und einen Magier und magische Kugeln und Zaubersprüche und all so etwas, die man ausspricht, um den anderen zu bannen oder eben sich selbst durchzusetzen. Und das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt zig andere Computerspiele, zig andere Fernsehsendungen, in denen dargeboten wird, wie Okkultismus positiv ist. Das fängt an bei kleinen Kindern. Das kennen vielleicht noch einige. Ich weiß nicht, hier eine kleine Kinder gibt es heute nicht, nicht. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel bei euch, habt ihr vielleicht, dass ihr klein gewesen seid, so Benjamin Blümchen oder sowas? Nicht? Ah ja, und manchmal ist es auch interessant, weil Benjamin Blümchen sind interessante Sachen und finde ich auch relativ schön dargestellt. Allerdings bei allen neueren Benjamin Blümchen, da ist dann Bibi Blocksberg mit dabei. Nicht? Und Bibi Blocksberg ist da ja eine Hexe. Und ich erinnere mich noch gut daran, als ich da mit meinen Kindern gesprochen habe und ihnen gesagt habe, ja, also ich finde das ja nicht so ganz toll. Und dann sagten sie, ja, aber Papa, weißt du, das ist eine liebe Hexe. Die macht ja nichts. Nicht? Und genauso wird das darin auch vermittelt, denn Bibi Blocksberg tut ja nichts Böses, die schadet ja keinem. Sondern, nee, die hat den Besen, wie heißt der noch, Kartoffelbrei oder so ähnlich, glaube ich, nicht? Dann fliegt sie da manchmal oder macht irgendwelche Zaubersprüche und hilft den Leuten. Das ist ja alles lieb und nett. Aber was wird dadurch dem Kind vermittelt? Dadurch wird dem Kind vermittelt, Zauberei und Magie ist gut. Oder denken wir an diesen Bestseller Harry Potter. Als Filme im Kino und heute privat und als Bücher häufig sogar in der Schule gelesen. Und manche Kinder haben sich dann so verkleidet wie Harry Potter, nicht? Also begeistert davon. Ich meine, da gab es ja sogar die Leute, die dann irgendwann schon um Mitternacht vor dem Buchladen lagerten, um dann den neuen Harry Potter morgens um 8 Uhr abholen zu können. Das ist ja ein wahnsinniger Einsatz. Manche Kinder, die nie gelesen haben, haben dadurch gelesen. Und das ist ja erstmal auch toll, dass Kinder zum Lesen kommen. Aber der Inhalt dieses Buches ist ja voller Magie und Zauberei. Das ist ja das Hauptthema. Also das heißt, das, was vielleicht einige so aus meiner Generation, also wenn man Mädchen war zu meiner Generation, dann hat man zu der Zeit Hadi und Nanni gelesen oder sowas, nicht? Also das war so Schneiderbücher gab es da, nannte sich das. Also so von Geschichten von Mädchen im Internat und die Abenteuer oder fünf Freunde oder irgendwie so etwas. Ne? Also das waren ja, das sind da so nette Geschichten, also auch von Kindern mit Gruppen. Aber da, hier kommt, ist auch wieder so eine Kindergruppe mit Freunden. Das Thema ist dasselbe. Sogar das Thema Internat ist ja dasselbe. Aber das ist kein normales Internat, sondern hier ein Zauberinternat. Und wer am besten zaubern kann, ist eben Harry Potter.
Und was macht er? Der kämpft auch gleichzeitig noch gegen den Teufel. Der heißt dort nun nicht Teufel, sondern heißt Lord Voldemort. Und das ist aber sozusagen der Teufel. Und hier spielt Gott keine Rolle mehr, sondern man nimmt den Kampf gegen den Teufel in die eigene Hand. Und mal gibt's auf und ab, aber schließlich kann man den Teufel mit eigener Kraft besiegen. Also das Neue ist dabei, auch Magie ist nicht generell irgendwie negativ oder gegen Gott, sondern Magie ist neutral. Die Guten setzen Magie ein und die Bösen setzen Magie ein, aber beide tun das auf derselben Weise. Und das ist in der Fantasy relativ weit verbreitet, weshalb auch viele Menschen damit sympathisieren. Ich habe zu Anfang gesagt, dass diese Vorstellung von Hexen heute gar nicht so negativ gesehen wird, sondern es gibt einige Orden heute von Hexen, die Mitglieder sammeln, die Tausende, Zehntausende von Mitgliedern auch in Deutschland haben. Eine der bekanntesten ist beispielsweise die der Wicca-Hexen. Die haben sogenannte Covenants, so nennt sich das, also Englisch. Das heißt, zu Gruppen, in denen man zusammen eben die Natur bzw. Geister und Götter verehrt. Es gibt dann Rituale, die man durchführt. Und gerade dieser Schneider Verlag, den ich vorhin genannt habe, der hatte vor ein paar Jahren eine neue Reihe herausgebracht, wo dann die Autorin, eine Engländerin, bewusst eine Frau darstellt, also Mädchen darstellt, was sich mit Okkultismus beschäftigt. Im Anhang gibt es dann immer eine Beschreibung mit Adressen, wo man denn nun Hexerei lernen könnte, wo man sich anschließen könnte. Also durchaus allgemeine, weit verbreitete Taschenbücher. Oder denken wir an die Walt Disney Filme der letzten Jahre. Bei einem großen Teil dieser Walt Disney Filme kommt so ein bisschen okkultes Denken, fließt damit ein. Manchmal ein bisschen stärker, manchmal etwas weniger. Vielleicht haben Sie gesehen, da Pocahontas, echt? Eigentlich eine hübsche Geschichte, ja, von diesem Indianermädchen, das dann dem Engländer begegnet, dem John Smith heißt er ja, glaube ich. Aber zwischendurch kommt dann solche okkulten Szene, plötzlich fängt ein Baum an zu reden und Weisheiten von sich zu geben. Hier Okkultismus aus dem Schamanismus wird positiv vermittelt. Was interessanterweise bei der ganzen Geschichte gar nicht vorkommt, ist, dass diese Pocahontas sich ja später bekehrt hat und dass sie nämlich einen englischen Pfarrer geheiratet hat. Das ist die reale Geschichte von Pocahontas. Die taucht in der ganzen Geschichte nicht auf. Und wir fragen uns jetzt, warum? Und da merken wir auch, die Macher dieses Filmes wollen das bewusst nicht. Sie wollen bewusst diesen christlichen Inhalt nicht, obwohl der mit der Realität übereinstimmt, sondern stattdessen versuchen sie, solch eine magische, okkulte Religiosität der Pocahontas in die Schuhe zu schieben. Also selbst unter dem, dass die Geschichte verändert wird. Also, wie gesagt, wenn Sie es mir nicht glauben, Sie können nachlesen, denn die Tochter der Pocahontas hat eine Lebensgeschichte von ihr geschrieben. Da stehen die ganzen Daten mit drin und sie war ja eben Kind dieses Pfarrers und von ihr und die lebten ja später in England. Und genauso ist das bei Mulan. Ist auch eine hübsche Geschichte dort, nicht? Und da ist dann plötzlich ein Drache, der auftaucht, der eben aus dem Totenreich kommt, von den Toten, und dann ist dann Kontakt mit Toten und Drache und Zauberei und Magie spielt dann plötzlich auch eine starke Rolle mit darin. Und da können Sie jetzt durchgehen, welchen Film Sie wollen, das ist weit verbreitet. Selbst bei solchen Dingen wie Mickey Mouse taucht das dann plötzlich auf. Da kommt Mickey Mouse und löst irgendein vermissten Rätsel mit dem Pendel in der Hand. Den man jetzt rausbekommt über den Stadtplan, aha, da schlägt das aus, da ist derjenige versteckt. Und da wird Kindern schon in ganz frühem Alter Magie, Okkultismus vermittelt. Und zwar, das Problem ist hier positiv. Dass man darüber spricht, das ist ja kein Problem, das ist ja ein Teil unserer Welt, dass es solche magischen Vorstellungen gibt und auch magische Kräfte gibt. Aber das Problematische ist daran, das wird jetzt nicht kritisch getan, sondern es wird positiv werbend getan. So sind auch viele Talkshows aus den vergangenen Jahren. In manchen dieser Talkshows, da kann dann irgendein Magier auftreten, kann sogar seine Zauberei vorbringen. Manche sogar, die in den letzten Jahren gesagt haben, so, jetzt müssen sie halt ihren Löffel da vors Fernseher halten, nicht? Und dann wird der Löffel verbogen und solche Sachen. Oder alle werden gesund, die jetzt da, was weiß ich, einen Wasserkrug vors Wasser stellen, das wird jetzt gesegnet und wenn man das hinterher trinkt, wird man gesund. All solche Sachen gab es ja in Talkshows in den letzten Jahren. Und ausschließlich werden diese Leute positiv betrachtet. Ich weiß von mehreren Fällen, dann sollten auch, war die Überlegung, ob man auch Kritiker einlädt, die sich kritisch dazu äußern. Man hat das bewusst nicht getan, und zwar, weil man gesagt hat, das macht ja die schöne Sendung kaputt. Sondern man will wie lieber diesen Anschein, ist das nicht spektakulär, ist das nicht toll, ist das nicht fantastisch, und wie kann das nicht das Leben erweitern in diesem Bereich? Ein weiterer Bereich dieses Okkultismus, wo er uns begegnen kann, sind einfach Spielereien. Also das heißt so, was weiß ich, dann finden wir im Supermarkt, nicht, wird da so Edelsteine werden verkauft und dann denkt man, Edelsteine sind doch schön und dann sagt man, aber hier sind jetzt plötzlich Energien in den Edelsteinen und wenn man die hat, dann wird man plötzlich nicht krank, so wird gesagt. Oder eine Krankheit wird bekämpft und auch das ist ja magische Vorstellung. Ich habe hier einen Edelstein und der hätte irgendeinen Zusammenhang mit meiner Gesundheit. Übrigens ist auch da einige Angebote aus diesem weiten Bereich der alternativen Heilmethoden sind stark mit okkulten Inhalten verbunden. Man merkt das zum Teil an bestimmten Regeln, unter denen das gemacht werden soll. Dann ist die Mond und der Sonnenstand spielt da eine Rolle. Manchmal muss man irgendwelche speziellen Vorkehrungen treffen, um das heilkräftig zu machen, in bestimmter Richtung hineinschütteln oder eben dann Sprüche darüber aussprechen. Aber es gibt es auch noch viel direkter. Beispielsweise in der Form von Reiki. Das habe ich auch vor 2 Tagen ja erläutert. Vor 2 Tagen war das. Dann heißt es, da fließt die Energie, also eine kosmische Energie, eine okkulte Energie durch den Menschen hindurch und fließt durch die Hände auf den Patienten über eine rein übernatürliche, okkulte Art und Weise, Menschen gesund zu machen. Also auch in diesem Bereich findet. Also in den Medien haben wir das. Wir haben das in der Zukunftsdeutung. Wir haben das in der Bestimmung, also dass ich mir die Kraft des Teufels zunutze mache oder okkulte Kräfte zunutze mache. Und wir haben es auch in diesem Gesundheitsbereich. Also das heißt, es gibt ziemlich viele Bereiche, wo dieses okkulte Denken, dieses magische Denken die Menschen mit beeinflusst. Jetzt ist die Frage, wie kommen Menschen denn überhaupt dazu, sich damit auseinanderzusetzen? Nun, ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte. Ein Aspekt ist, wir leben heute in einer Gesellschaft, die unübersichtlich ist. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der es wenig feste Überzeugungen gibt. Auch religiöse Überzeugungen immer mehr im Schwinden begriffen sind. Aber im Inneren des Menschen hat jeder Mensch eine Sehnsucht nach Gott. Ein Wissen von dem Übernatürlichen. Ein Anthropologe aus Basel, aus der Universität Basel, Adolf Portmann, hat das einmal so ausgedrückt, dass die Religiosität ist eine Conditio Humana. Das heißt so deutlich so viel wie, das ist eines der Dinge, die den Menschen auch zum Menschen macht. Weil tatsächlich Tiere haben keine Religion, Tiere haben keinen Glauben, Menschen haben das. Und er meint als Forscher, das sei sogar eine der besonderen Sachen, die den Menschen erst zum Menschen macht, dass er etwas um etwas Übernatürliches weiß. Und jetzt wissen die Menschen über dieses Übernatürliche, sie haben diese Ahnung, dieses innere Wissen und jetzt machen sie sich auf die Suche, aber das, was heute in der Popkultur angeboten wird, ist nicht der Glaube an Gott, wie die Bibel ihn lehrt, sondern ist mehr ein Sammelsurium aus vielen dieser okkulten Gedanken, Anregungen und Praktiken, die ich zusammenstellen kann, wie ich das gerne will. Das ist ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Der andere ist, glaube ich, dass für manche Menschen in einer Welt, in der alles geregelt ist, sie gerne so neue Abenteuer erleben wollen. Das ist besonders bei manchen Jugendlichen so. Da ist das doch einfach mal spannend, etwas auszuprobieren. Alles ist geregelt, ständig nur der Leistungsdruck. Und hier habe ich doch mal einen Ausweg aus dieser rationalen Welt. Einen Ausweg, in dem stärker Gefühle, Intuition, Emotionen eine Rolle spielen können und verwirklicht werden können. Darüber hinaus fühlt sich auch mancher Mensch den Kräften seiner Umgebung ausgeliefert. Man hat den Eindruck, ich habe auf gar nichts mehr einen Einfluss, alle bestimmen über mich, die Eltern bestimmen über mich, die Lehrer bestimmen über mich, später möglicherweise der Ehepartner, der Arbeitgeber und hier habe ich die Möglichkeit, selbst die Zukunft oder die Gegenwart auch zu gestalten und zu verändern. Das ist ebenfalls, was manche Menschen reizt daran. Also solche Sachen. Jetzt die Frage, wie kommt man da hinein? Die meisten Menschen sind nicht von heute auf morgen Leute, die jetzt stark okkult engagiert sind, sondern im Normalfall ist es so, dass die meisten irgendwie da hinein stolpern, mehr oder weniger bewusst. Das kann beispielsweise bei einem Schüler sein, der irgendwie zu einer Geburtstagsparty eingeladen wird und dann kommt jemand auf die Idee, lass uns doch mal Tischrücken spielen. Und dann fängt man an und dann wird das Ganze faszinierend. Plötzlich kommen da Antworten, wo man sich nicht erklären kann, woher die kommen. Man probiert einmal irgendeinen magischen Spruch auf und der scheint sogar zu klappen. Man liest nur mal aus Spaß in der Zeitung das Horoskop und stellt sich hinterher die Frage, das trifft doch genau auf mich zu. Das ist doch genau, wie das in meinem Leben passiert ist. Also muss doch was am Horoskop dran sein. Dann beginnt man sich intensiver damit zu beschäftigen und meistens, wenn man das tut, dann nimmt man Populärliteratur und diese Populärliteratur ist zum allergrößten Teil werbende Literatur dafür. Man muss selbst sehen, dass manche Bücher, die als Fachbücher herausgegeben sind, zum Beispiel über den Okkultismus, eines der weit verbreitetsten Bücher über den Okkultismus, ist von Okkultisten selbst geschrieben. Das heißt, dass sie sind selbst mit drin in der Szene und schreiben natürlich nicht, das ist gefährlich, sondern das ist lieb und nett. Zum Beispiel gibt es einen Frater VD, so wird er in der Szene abgekürzt, der eben eines solcher dieser Bücher geschrieben hat, was sich damit im Okkultismus beschäftigt und den er als ungefährlich beschreibt. Wobei selbst er intern davon ausgeht, dass es hier eine reale Macht gibt, die man ausüben kann, aber das ist werbetechnisch nach außen eben schlechter zu vertreten. Also das heißt, man probiert diese Dinge aus und mit der Zeit kann es so sein, dass man aufgrund einiger positiver Erlebnisse sich stärker damit auseinandersetzt und dann entsteht das meistens wie eine Spirale. Das heißt, man umso stärker die Erfahrung ist, umso stärker die Bestätigung und dann kommt es, man denkt sich immer mehr in ein System hinein, ein okkultes System, wo schließlich alles bestimmt wird. Also ich habe mit einer Frau gesprochen, die längere Zeit als Hexe praktiziert hat. Das war in Basel. Diese Frau war dann in Mexiko, hat dort bei einer einheimischen Hexe mehrere Jahre gelernt, hat das dann auch praktiziert in der Schweiz. Sie kam in dieser Zeit zum Glauben und hat dann diese ganze Sache über Bord geschmissen. Allerdings ist es so, dass bei ihr noch lange Zeit nachher, waren dann noch so Erinnerungen übrig und sie ist schwer davon losgekommen. Aber sie hat auch gesagt, während dieser Zeit als Hexe plötzlich alles hatte irgendeine Bedeutung. Da war ein Nummernschild. Dann die Zahlenkombination waren gleich eine magische Bedeutung dabei. Sie hat irgendwelche Gegenstände gesehen. Das hatte eine magische Bedeutung dafür. Und für sie war das auch so, weil die ganze Welt war dann plötzlich magisch durchsetzt. Bei Jugendlichen oder Erwachsenen, die sich darauf einlassen, kommt das häufig auch so, dass so eine Art Suchtverhalten entsteht. Also immer mehr, immer stärker sich damit auseinandersetzt, immer stärker bestimmt das eigene Denken. Und da könnte man sagen, naja, ist das jetzt schlimm oder nicht schlimm? Wenn ich daran glaube, dass die Bibel recht hat, dass der christliche Glaube wahr ist, dann ist das schlimm, weil das mich nämlich an eine falsche übernatürliche Macht bindet, die letztendlich eher mir schadet. Dass Okkultismus auf Dauer den Menschen schadet, darüber gibt es verschiedene psychologische Untersuchungen. Bei Jugendlichen ist das besonders stark, bei auch Erwachsenen auch, aber bei Jugendlichen besonders stark, weil dieses okkulte Weltbild kann ihn auf mehreren Ebenen schädigen. Beispielsweise hat man mit reinen Untersuchungen festgestellt, bei Jugendlichen, die sich ganz stark okkult beschäftigen, es ist so, dass sie häufig an Interessenslosigkeit leiden. Ich meine, das haben manche andere Jugendlichen auch, aber hier ist das verstärkt dadurch verursacht. Und zwar, weil das so stark die Interessen aufsaugt, dass alles andere dann gleichgültig und nebensächlich wird. Wie wichtig ist es, sich noch um andere Menschen zu kümmern, wenn ich hier mit Geistern zu tun haben kann? Häufig entsteht auch durch das magische Denken ein Zurückgehen der Eigenverantwortung, um Entscheidungen zu treffen oder Probleme zu lösen. Ähnlich wie bei Harry Potter. Das ist hier genau dann so ein Vorbild. Hast du Probleme mit irgendjemandem? Dann musst du jetzt nicht versuchen, da diese Probleme mit Reden zu entschärfen, beten natürlich auch nicht, was er als christliche Variante hat, sondern du kannst es auf okkulter Ebene tun. Du kannst okkulte Mechanismen benutzen, um diese Probleme, meinetwegen Schulprobleme oder Familienprobleme oder persönliche Probleme zu lösen. Und dass da Kinder hineingebracht werden, was sie dazu führt, dass sie einen immer größeren Abstand zur Realität bekommen, immer weltfremder werden. Häufig Kinder sich isolieren von anderen, bis dahin, dass Kinder regelrecht krankhaft werden können, Erwachsene auch, indem sie Angstzustände bekommen, Schlafstörungen bekommen, ich habe gesagt, bis Selbstmordversuche bekommen, weil diese Geister, denen sie sich ausliefern, zum Teil ist es ja nur gesponnen, zum Teil ist aber so, das ist destruktive Auswirkungen davon. Also das heißt, lebenszerstörend, lebensverneinend, was den Menschen Schaden zufügt. Deshalb am Anfang scheint es faszinierend, hinterher scheint es eher belastend und problematisch zu sein. Wie bewerten wir denn nun den Okkultismus? Ich habe hier immer so ein bisschen argumentiert, ja, diese Seite, ja, was ist denn nun? Ist das Realität oder nicht? Ich möchte erst einmal sagen, vieles, was heute im okkulten Bereich auftaucht, ist reine Scharlatanerie, ist Betrug, ist Unsinn. Das hat auch nicht mit übernatürlichen Kräften zu tun. Trotzdem schadet es dem Menschen, weil der Mensch, der daran glaubt, macht sich davon abhängig. Und das ist dann das Problem. Nehmen wir an mal das normale Horoskop, was in der Tageszeitung steht. Oder was dann irgendwie im Supermarkt hinterher eingeblendet wird, wenn man da spazieren geht. Dieses Horoskop ist im Großen und Ganzen Unsinn. Das wird meistens auch gar nicht mehr von irgendwelchen Astrologen hergestellt, sondern das machen dann Psychologen so als Nebenbeschäftigung, Nebeneinkommen dabei. Manchmal gibt es nur Computerprogramme, dann produzieren sie schon das Horoskop vor. Und das kann man auch vorprogrammieren. Weil ich kann euch euer Horoskop auch sagen. Meinetwegen, egal ob du nur ein Fisch oder Wassermann oder sonst was bist, in der nächsten Woche wirst du Glück in finanziellen Angelegenheiten haben. Ja, ist doch positiv, nicht? Und jetzt müsst ihr nur fest genug daran glauben, dann passiert das auch. Also, naja, denn man spricht ja auch von self-fulfilling prophecies, das ist also englischer Ausdruck, das heißt so deutsch selbsterfüllende Prophetien. Wenn du nämlich stark davon überzeugt bist, dann wirst du in der nächsten Woche irgendwas erleben, was du darauf hindeutest. Was weiß ich, du hast ein Sonderangebot im Aldi, die Bananen kosten nur die Hälfte und dann erinnerst du dich daran und sagst, ach, Glück in finanziellen Angelegenheiten, ah, das war's. Oder was weiß ich, da kommt irgendein Onkel oder Tante, überweist dir 50 Euro als Geschenk. Ah, Glück in finanziellen Angelegenheiten. Oder du bekommst eine Steuergutschrift. Oder was weiß ich, die Benzinpreise sinken mal wieder oder so. Nicht? Und dann sagst du, ah, Glück in finanziellen Angelegenheiten. Das liegt daran, weil ich Jungfrau bin. Also jetzt Sternzeichen, nicht? Dann aber, also. Ja, und dann vertraust du mir. Und das nächste Mal, wenn ich in die Horoskop bin, vertraust du noch mehr. Denn das Tolle ist ja an den Horoskopen, ihr könnt sie ja mal alle hintereinander durchlesen. Und ihr werdet feststellen, bei allen ist irgendwas drin. Ja, das könnte stimmen und das könnte stimmen und das könnte stimmen. Weil die sind bewusst so formuliert. Oder, das sind also schöne Formulierungen. In der nächsten Woche begegnen sie einer Person, die ihr Leben grundsätzlich verändern könnte. Ja, das ist doch toll, nicht? Das kann immer passieren. Weil erstmal das könnte, ist eine gewisse Vorsicht und naja, alle Menschen, die ich begegne, irgendwie beeinflussen ja mein Leben. Was weiß ich, der Schüler trifft das nächste Woche den Lehrer und denkt sich, naja, den kenne ich zwar auch schon, aber den betreffe ich jetzt mal wieder neu und tatsächlich merke ich, der beeinflusst mein Leben, er hat mir eine 5 gegeben. Ja. Oder du triffst deine Eltern, ja, die beeinflussen dein Leben auch. Oder vielleicht bist du frisch verliebt, siehst du an der Schule jemanden, ah, verliebt, oh, und dann denkst du, der beeinflusst mein Leben. Ob das hinterher klappt oder nicht, naja, geht doch mal schief, ne? Die Sterne lügen nicht. Sagt man dann, nicht? Aber hier muss man sagen, diese Horoskope können aus mehreren Gründen gar nicht wahr sein. Das ist vollkommener Unsinn. Denn ich könnte euch Ihnen empfehlen, ein Buch mal zu lesen über die Geschichte der Astrologie. Da werden Sie feststellen, dass in der Astrologie ja es ganz verschiedene Modelle gibt. Da gibt es zum Beispiel die babylonische, die ägyptische, die chinesische. Ich meine, wenn ich jetzt noch ganz auf dem Laufenden bin, ich habe jetzt vergessen noch nachzuschauen, aber ich meine, wir sind nach der chinesischen jetzt so in einem Zeitalter des Drachen. Ja, wo kommt das in unserer Astrologie vor? Oder haben die Chinesen anderen Einfluss von den Sternen? Die sind doch in denselben Stern geboren, oder? Ja, hier muss man sagen, ja, welches Horoskop gilt denn? Jetzt sagen manche, ja, ich bin Jungfrau, ich bin Stier, ich bin Fische oder sonst was. Ja, wer ordnet denn diese Sterne irgendwie zu? Das sind ja nur menschliche Fantasien, die in Griechenland vor ein paar hundert Jahren gemacht worden sind. Dass es da wirklich einen Einfluss gibt, das ist doch reine Fantasie. Denn wie gesagt, dieses Sternbild gab es ja erst seit diesem Zeitpunkt. Und bei den Chinesen gibt es bis heute das nicht. Und nach dem ägyptischen Horoskop gilt es auch nicht. Ja, wer sagt denn, welches Horoskop gilt? Unter welchem Sternzeichen ich denn jetzt tatsächlich geboren bin? Denn die überdecken sich ja auch, die überschneiden sich ja auch. Das sind ja nicht die immer zur selben Zeit. Und die Inhalte und Deutungen sind ja auch verschieden. Da muss man sagen, das kann ja nicht sein. Eins von denen muss ja nur stimmen. Oder was machen auch diejenigen, die dann heute ja nicht in der freien Natur geboren werden, sondern die so in einem Betonbunker von Krankenhaus geboren werden? Ja, da kommen die Sterne doch gar nicht hin. Also wenn man jetzt geboren ist, dann müsste man doch erstmal, später, wenn man das erstmal das Tageslicht gesehen hat, dann könnte der Einfluss der Sterne da sein. Oder wenn es nur wirklich irgendwelche Strahlung ist, die da ausgeübt wird, ja, dann müsste man doch konsequent sein, wenn man sagt, die geht auch durch die Decke durch, dann müsste man das Horoskop nicht stellen nach der Geburt, sondern nach der Zeugung. Denn der dünne Bauch der Mutter, ja, wieso schützt der denn vor dem Einfluss der Sterne? Dann müsste eine Frühgeburt ein anderes Horoskop haben, als einer, der 3 Wochen länger im Bauch der Mutter war. Aber wenn die Geburt entscheidend wäre, weil dann würden die Sterne das ja beeinflussen, von der Zeugung ab, ja, dann passt das mit Horoskopen alles nicht. Deshalb, die Geburt ist doch vollkommen willkürlich. Was macht den Unterschied, ob das Kind im Bauch ist oder ob es geboren ist im Bezug zu den Sternen, wenn die wirklich nah wären? Und wenn es eine Strahlung von den Sternen gibt, dann müsste man auch manchmal sagen, ja, dann bist du vielleicht geboren unter dem Sternzeichen der Neonröhre, weil die hat... Ja, also ich meine, das meine ich real, weil auch die Neonröhre hat ja tatsächlich eine Strahlung, nicht? Die hat ja tatsächlich eine Strahlung. Und diese Strahlung geht jetzt auf das Kind und das müsste das jetzt in der Zukunft weiter beeinflussen. Aber das passiert ja auch irgendwie nicht, da ist man altmodisch, nicht? Bleibt bei den Planeten hängen. Und diese Planeten sind ja nicht mal Sterne, und also da gibt es keine Strahlung, von der man irgendetwas weiß. Und hier muss man sagen, Horoskope, lieb und nett, man kann die lesen, wenn ihr wollt, ich kann euch auch ein paar stellen noch nachher, aber die sind Unsinn zum allergrößten Teil. Und wenn ich mich daran binde, dann ist das eine psychologische Bindung, die mich beeinflusst in meinem Verhalten, aber ungerechtfertigt. Das heißt, ich begebe mich in eine Abhängigkeit zu einem System, was es nicht wert ist, dass man das tut. Aber hier würde ich die Finger von lassen. Genauso gibt es auch andere Methoden. Zum Beispiel das einfache Rumspielen mit dem Gläserrücken kann rein menschlich sein. Es gibt eine Untersuchung von einem Professor Bender, Vorname, wie heißt der mit Vornamen? Da ist ja egal, aber Bender jedenfalls mit Nachnamen. Von der Universität in Freiburg. Der hatte Versuche gemacht mit so Tischrücken und auch mit Pendeln und hat festgestellt, dass viele Dinge mit dem Pendeln und mit dem Tischrücken hängen mit dem Menschen selbst zusammen. Beispielsweise, wenn man das Glas jetzt alleine da stehen lassen würde, ohne dass die Finger draufgelegt werden, dann bewegt es sich meistens nicht, egal wie viele Geister man beschwört. Da kann man sagen, also gut, die Geister sind ja nicht mehr auf unsere Finger angewiesen. Was hat man aber gemerkt bei den Fingern? Dass nämlich selbst wenn die Leute ruhig halten, die Finger, dass es immer unwillkürliche, nicht bewusste Muskelbewegungen gibt. Genauso wie beim Pendel. Versuchen Sie immer das Pendel ganz ruhig zu halten, das geht gar nicht. Irgendwann fangen Sie an, ein bisschen zu zittern und dann schlägt das Pendel nur noch stärker aus. Also das heißt, vieles ist hier auch natürlich. Und manche der Antworten sind insofern auch natürlich, einer in dem Kreis weiß, wie alt ich bin, nämlich ich selbst spätestens. Also ohne dass ich es will, mit der Zeit schiebe ich irgendwo in eine Richtung und dann kommt das Richtige heraus. Allerdings, diese Dinge erklären nur, wie bei solchen Sachen das rauskommt, was ich schon weiß. Wie soll das denn bitte sehr erklären von Dingen, die ich nicht weiß? Zum Beispiel, die in der Zukunft passieren und die sich dann wirklich so erfüllen. Beispiele von, die dokumentiert sind, wo dann gesagt worden ist, meinetwegen, was wird politisch morgen passieren, welche Aufgaben kommen in der Mathearbeit dran und das wirklich dann stimmt. Woher kommt das? Oder bei der Frau, mit der ich gesprochen habe, die durch Fernsehen Antworten bekommen hat von Dingen, die wirklich in ihrem Leben passiert sind. Wie ist das dann erklärbar? Und hier müssen wir sagen, das hat dann nichts mehr zu tun mit Charlatanerie, mit Spielerei, sondern das hat was zu tun jetzt mit echter Kontaktaufnahme zu übernatürlichen Kräften und Mächten. Und hierfür hat auch kein Mensch eine andere Erklärung, sondern dann sagt man einfach bloß, ach, das wissen wir nicht, ach, das ist nur Einbildung. Aber wenn das in gehäuftem Maße auftritt, muss man sagen, das ist mit Einbildung nicht erklärlich. Und alle Religionen sprechen ja davon, dass der Mensch auch mit übernatürlichen, nicht okkulten Kräften Kontakt aufnehmen kann und dass die auch ihm etwas mitteilen können, nur in dem christlichen Glauben, also Gott warnt uns davor, das zu tun. Warum? Weil er sagt, dass diese Kräfte, die erst Positives in unserem Leben versprechen, uns auf Dauer Schaden zufügen wollen. Das merken wir in dem Augenblick nicht, aber wir merken es dann auf Dauer. Weil die Bibel berichtet uns relativ deutlich davon, dass es in der übernatürlichen Welt Gott gibt und dann gibt es den Teufel als Gegenspieler Gottes. Und den Teufel dürfen wir uns denn jetzt nicht vorstellen, wie er im Mittelalter dargestellt worden ist mit langem Schwanz und mit Fuß von einem Ziege und dann Hörnern auf dem Kopf. So natürlich existiert er nicht, wird in der Bibel auch nie so dargestellt. Sondern da, wo in der Bibel von gesprochen wird, da wird eher gesagt, dass er eben Geist ist, also auch eine ähnliche Substanz hat, wie Gott ist. Das heißt, er ist nicht sichtbar für uns automatisch. Er kann bestimmte Formen annehmen, uns erscheinen, so wie bei Eva, Adam und Eva in der, im Paradies dann eben in dieser Schlange drin gewesen war. Oder dann wird manchmal gesagt, erscheint er in Form eines Engels. Es gibt ja auch Leute, die haben Engelerscheinungen und die sie genauso gefangen nehmen, weil da Inhalte vermittelt werden, die nicht dem übereinstimmen, was Gott sagt. Also die Bibel berichtet uns, es gibt diesen Teufel als Gegenspieler Gottes, aber nicht in dieser mythologischen Form, sondern als eine Kraft, eine Energie, eine Person, die gegen Gott agiert. Und nun sind bei ihm auch einige andere solcher Geister, die den Menschen beeinflussen können. Und die können genauso wie Gott übernatürliche Dinge bewirkt, können auch die übernatürliche Dinge bewirken. Aber es wird darauf hingewiesen, selbst wenn die uns in dem Moment positiv erscheinen, starke Warnung, hab mit denen nichts zu tun, weil die sind unzuverlässig, die schaden dem Menschen auf Dauer. Das finden wir auch in der Bibel an verschiedenen Stellen. Ich möchte hier nur erinnern an die Geschichte, als Jesus dem Mann in Gerasa, dem Gerasener, begegnet. Das heißt, sie fahren ja über den See Genezareth, kommen dann in Richtung der 10 Städte, der Dekapolis, ans Ufer und dann rennt ihnen ein Mann entgegen, nackt dabei, mit wildem Bartwuchs und Haarwuchs dabei. Und dann wird berichtet, dass der in den Grabhöhlen lebte, dass der selbst Ketten zerreißen konnte. Das merkt man, das ganze Morbide, was eben in diesem Okkultismus drin hängt. Dieser Mann war von Geistern besessen und diese Morbidität hat sich ausgedrückt eben bei dem Leben in den Grabhöhlen, bei diesem Abreißen der Kleidung, bei diesem Schäumen vor dem Mund dabei. Und dann auch, was da mit drin steht, ist ja, dass diese Geister wollen dann woanders hineinfahren und dann fahren sie schließlich in die Schweine hinein und hier merken sie, selbst diese Schweine treiben sie noch zum Suizid, nicht? Diese Geister, die springen dann ja alle zusammen in den See Genezareth, ertrinken dort. Die Besitzer sind dann ganz aufgebracht dabei. Also ich glaube, wenn wir es real sehen, müssen wir davon ausgehen, es gibt übernatürliche Kräfte. Das behaupten alle Religionen. Aber diese übernatürlichen Kräfte sind nicht alle positiv, sondern Gott ist positiv. Er hat durch das, was er getan hat, mit den Menschen und auch in Jesus Christus gezeigt, dass er unser Bestes will. Als Jesus auf der Erde war, hat er keinem Menschen irgendetwas Böses getan. Er hat den Menschen geholfen in ihren Problemen, in ihren körperlichen Problemen, in ihren seelischen Problemen, vor allem aber in ihrem Problem zu Gott. dass er nämlich auf die Erde gekommen ist, um uns unsere Schuld zu vergeben, was wir sonst nie tun können. Unsere Schuld auch Gott gegenüber zu vergeben. Und wer das tut, wer unter selbst schwersten Bedingungen, unter Verfolgung, wie Jesus verfolgt und getötet worden ist, dann noch treu dazu steht, das Gute für die Menschen zu wollen, ich glaube, dem können wir vertrauen. Irgendeinem Geist, der sich durch Gläserrücken, durch Pendeln, durch Tarotkarten oder anderes ausdrückt, dem können wir nicht vertrauen. Sondern da sollten wir eher skeptisch sein, sofern uns Gott nicht sagt, dass es ein zuverlässiger Geist ist. Ich möchte hier auch noch eine Bibelstelle vorlesen. Wir haben verschiedene in der Bibel, die sich damit auseinandersetzen. Eine ist im 5. Buch Mose, Kapitel 18. Da geht es nämlich ab Vers 9 darum, wie die Menschen im Alten Testament mit diesen Dingen umgehen sollten. Da steht dann, 5. Mose 18, Vers 9 und folgende. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln jener Heidenvölker zu handeln. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Durchs Feuer gehen lassen war damals eine Form, Kinder von Geistern zu opfern, indem man sie im Feuer verbrennt, um dann da etwas Positives von zu haben. Also Kinderopfer meinte, um reich zu werden oder gesund zu werden. Das war damals weit verbreitet. Dann steht, oder einer, der Wahrsagerei betreibt. Also alles, was den Kontakt mit dem Jenseits für die Zukunft angeht. Oder Zeichendeuterei. Oder ein Beschwörer. Oder ein Zauberer. Oder einer, der Geister band, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Du aber sollst dich ganz an den Herrn, dein Gott, halten. Denn diese Heidenvölker, die du aus ihrem Besitz vertreiben sollst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber erlaubt der Herr, dein Gott, so etwas nicht. Hier eine ziemlich eindeutige Sache, die wir an anderen Stellen der Bibel wiederholt finden. Aufforderung an die Leute, die Gott nachfolgen wollen, lass dich nicht mit Geistern oder dem ganzen okkulten Sachen ein, weil selbst wenn es faszinierend klingt, es ist im Gegensatz zu dem, was Gott für unser Leben will, und es wird uns auf die Zeit binden und gefangen nehmen. Also für denjenigen, der noch nicht mit diesen Sachen zu tun hat, sollte trotz aller Faszination, die das ausüben kann, die Finger davon lassen. Selbst da, wo es nur spielerisch ist, sollte man die Finger davon lassen, weil das ist häufig wie eine Art Einstieg zu dem ernsthaften Okkultismus. Natürlich nicht jeder, der Harry Potter liest oder jetzt Benjamin Blümchen-Kassetten hört, ist deshalb ja besessen, gar nicht. Aber es prägt langsam unser Bild von Okkulten um. Es gibt uns den Eindruck, Okkultismus sei gut, sei für uns hilfreich, das zu praktizieren. Und da verändert sich eben etwas schon im Denken, was dann später, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, auch zu einem falschen Verhalten führen kann. Die Menschen, die sich damit eingelassen haben in der Vergangenheit, sollten sich hier bewusst an Gott wenden, der von dieser Belastung befreien kann. Also das ist ja in der Bibel immer wieder erwähnt, dass Menschen, die manchmal bewusst, manchmal unbewusst sich mit diesen okkulten Sachen eingelassen haben, vielleicht gar nicht wussten, auf was sie sich einlassen, dass die dadurch, dass sie sich an Gott wenden, davon befreit werden können. Befreit von Angstvorstellungen dabei, befreit von Depressionen, die das auslösen kann. Nicht jede Depression hat damit zu tun, aber es gibt welche, die darauf zurückgehen können. Wir lesen in der Bibel, dass manche Arten von körperlichen Erkrankungen darauf zurückgehen können. Denken wir an denjenigen, der so wie in Epilepsie sich immer auf die Erde geworfen hat und Jesus befreit ihn von dieser Besessenheit und plötzlich ist auch seine ganze Krankheit weg dabei. Also wir müssen davon ausgehen, wenn es diese übernatürlichen Kräfte gibt und die Einfluss auf den Menschen haben, dann kann es, wenn wir uns an Jesus wenden, wenn wir ihn bitten, dass er uns davon befreit, dass er uns auch davon frei machen kann und es auch tun will. Für diejenigen, die noch keine Beziehung zu Jesus Christus haben, also das heißt diejenigen, die noch nicht selbst so genau wissen, wo sie sich positionieren, ist die Herausforderung, erst einmal anzuerkennen, es gibt diese übernatürliche Welt und dann zu entscheiden, wem in dieser übernatürlichen Welt will ich mich denn anvertrauen? Mit wem will ich denn durch das Leben gehen? Vertraue ich dem, was Jesus von Gott sagt, dass wenn Jesus sagt, wer hat größere Liebe, als der sein Leben gibt für mal seine Freunde, dem, was hinterher der Apostel Johannes sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt, euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn ich dem Glauben schenke, Jesus Glauben schenke, dann wäre die Konsequenz, sich an Gott zu wenden, um Vergebung der Schuld zu bitten, darum zu bitten, jetzt mit Gott leben zu dürfen. Und das ist das, was einen Menschen zum Christ macht. Und wenn ich Christ geworden bin, dann haben auch solche okkulten Kräfte und Mächte keinen Einfluss mehr auf mich. Weil da, wo Gott gegenwärtig ist, wenn er in meinem Leben gegenwärtig ist, dann kann eben keine andere Macht und kein anderer Geist mehr von mir Besitz ergreifen und irgendwie mir Schaden zufügen, weil ich unter dem Schutz Gottes stehe. Und das wären jetzt diese drei Optionen. Der sich dafür interessiert, der sich schon damit auseinandergesetzt hat, oder derjenige, der noch keine Verbindung zu Gott hat, derjenige, der noch nicht Christ geworden ist. Ich möchte an dieser Stelle zu einem Schlusspunkt kommen, noch einmal beten und danach einladen zum weiteren Gespräch. Ich werde hier bleiben für alle diejenigen, die Rückfragen haben, auch für diejenigen, die jetzt sagen, naja, ich sehe das ganz anders. Die können auch gerne noch auf mich zukommen. Ich bin immer bereit, auch neue Wahrheiten zu akzeptieren und kennenzulernen, Literaturhinweise, Erfahrungen oder sonst etwas. Kommen Sie gerne auf mich zu. Aber eben an dieser Stelle, ich bete noch und möchte Sie gerne dazu bitten, aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du in Jesus Christus Mensch geworden bist. Wir danken dir dafür, dass du uns geschaffen hast und auch diese Welt geschaffen hast. Vielen Dank dafür, dass du deine Hand über uns gehalten hast in so schweren, vielen und schweren Situationen. Vielen Dank dafür, dass wir uns an dich wenden dürfen mit all den Dingen, die in unserem Leben uns Probleme machen. Und danke dafür, dass wir wissen, du hörst zu und du antwortest auch darauf. Wir möchten dich bitten, dass du uns sensibel machst gegenüber okkulten Beeinflussungen, dass wir erkennen, da wo uns Gefahr droht, wo uns etwas gefangen nehmen will in unserem Denken, in unserem Fühlen oder auch in unserem ganzen Leben. Wir möchten dich bitten darum, dass du uns schützt davor, auch wenn manchmal Neugierde oder Faszination uns in Anspruch nehmen will und wir uns dem gegenüber öffnen wollen. Warne du uns dann, zeige du uns diese Gefahr. Ich möchte dich auch bitten für alle Menschen unter uns, die sich mit diesen Dingen eingelassen haben, dass du sie frei machst und dass sie erkennen können, dass du davon befreien kannst. Für all diejenigen, die diese Dinge ausprobieren wollen, dass du sie warnst und ihnen zeigst, dass es gefährlich ist, auch für ihr Leben. Für diejenigen unter uns, die noch keine Beziehung zu dir haben, die keine Christen sind, dass du ihnen deutlich machst, dass du ihnen das innerlich klar machst, dass du da bist und dass du eine Beziehung zu ihnen haben willst, dass du ihnen ihre Schuld vergeben willst und ihr Leben erneuern möchtest. Vielen Dank für den Abend und für die Möglichkeit, die wir haben, hier Gemeinschaft zu haben. Vielen Dank für die Nacht, in der wir uns ausruhen können. Wir möchten dich bitten, dass du uns dann vorbereitest und stärkst für alle Herausforderungen des morgigen Tages. Amen. Ach ja, also jetzt war gerade noch der Hinweis, wir können auch noch ein paar Minuten dafür Zeit nehmen, Fragen zu beantworten, die sich jetzt ganz spontan so aus dem Vortrag ergeben haben. Oder wo jemand noch ergänzen will aus eigener Erfahrung. Also ich habe das gesagt im persönlichen Gespräch. Wir können das aber auch noch einige Minuten hier im großen Rahmen machen. Also sind da irgendwelche Erfahrungen, von denen jemand berichten will, die jemand mit okkulten Dingen gemacht hat? Oder gibt es da Fragen? Das war jetzt eine erste Frage oder eine erste Anregung. Also es wird manchmal unterschieden zwischen weißer und schwarzer Magie. Im Allgemeinen wird das so gedeutet, gesagt, die weiße Magie bezieht ihre Kraft von Gott und die schwarze Magie bezieht ihre Kraft vom Teufel. Diese Unterscheidung ist aber keine biblische. Die gibt es in der Bibel so nicht. Sondern in der Bibel wird jede Magie abgelehnt. Und so müssen wir, glaube ich, auch stärker darauf sehen, hier geben manche Leute vor, in der Kraft Gottes zu wirken. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie es tun. Genauso wie es Leute gibt, die können an der Haustür stehen und die können sagen, ich bin, was weiß ich, hier vom städtischen Reinigungsamt und lassen Sie mich mal in die Wohnung. Und dann hinterher merken Sie, es gibt ja gar nicht dieses Amt, nicht? Und dann sagt er, schauen Sie mal in die Wohnung, ich möchte, und dann räumt er irgendwo Geld aus. Und genauso kann das hier auch sein, da gibt jemand vor, im Namen Gottes zu wirken und das ist gar nicht so. Jesus selbst weist darauf hin, dass einmal vor ihm in der Ewigkeit Menschen stehen werden, die sagen, haben wir nicht in deinem Namen das oder das oder das getan? Und dann sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Also hier müssen wir darauf achten, wenn einer vorgibt, im Namen Jesu oder Gottes zu handeln, heißt das noch lange nicht, dass er es wirklich tut. Sondern dann müssen wir das überprüfen. Stimmt denn das, was er tut und sagt, mit dem überein, was in der Bibel steht und was Jesus leibhaftig gesagt hat, als er hier auf der Erde war? Und deshalb sollten wir auch bei weißer Magie vorsichtig sein. Vielfach ist weißer Magie, spricht zwar von Gott, aber bezieht die Kraft nicht aus Gott, sondern nennt sich nur so und ist deshalb umso verführerischer. Ja, noch andere Nachfragen oder eigene Erfahrungen. Ich weiß ja nicht, ob jemand hier schon da und dort mal Erfahrungen mit so etwas gemacht hat oder Leute kennt, die damit Erfahrungen gemacht haben. Ja, also Herr der Ringe ist ja von dem Tolkien geschrieben und der Film ist ja vor ein paar Jahren ins Kino gekommen und jetzt sagen einige Leute, dieser Tolkien war Christ und dann wird die Schlussfolgerung daraus gezogen, deshalb ist der Film christlich. Das ist natürlich nicht richtig, weil nicht alles, was Christen tun, ist erstmal richtig und nicht alles, was Christen tun, ist die Wahrheit. Und der Herr der Ringe ist ja nun nichts, was irgendwo aus der Bibel genommen ist und geschrieben ist. Hier würde ich einfach sagen, der Tolkien war, was wir aus seiner Biografie wissen, wahrscheinlich ein Christ, war überzeugter Christ, hat aber trotzdem hier etwas gedichtet, was mit der Bibel gar nichts zu tun hat. Und hier ist er eher auf den damals anfangenden Zug der Fantasy aufgesprungen und hat dann eben so eine Fantasy-Geschichte entwickelt, die ja faszinierend sein kann, die aber dasselbe Grundproblem hat wie der heutige Okkultismus. Denn auch bei Herr der Ringe ist es ja so, die Guten und die Bösen betreiben gleicherweise Magie. Und durch ihre eigene Kraft retten sie sich schließlich. Es gibt manche Leute, die noch mit viel Fingerspitzengefühl dann zwei- oder dreimal da irgendwo Gott zu erkennen meinen, der so vage erwähnt wird. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, ja, da kann man auch bei Raumschiff Enterprise irgendwie Gott noch finden, der dann irgendeinem wabernden Geist durch das Universum schwebt. Aber das hat dann auch nichts mit Gott zu tun. Also wenn man über Gott reden will oder auf Gott hinweisen will, dann ist Herr der Ringe eher zu schwammig. Das ist eher so, die Leute, die ich kennengelernt habe, die das gesehen haben, kein einziger ist dadurch auf Gott aufmerksam geworden, weil die ganze Geschichte das an keiner Stelle deutlich macht. Sondern es ist Kampf gut gegen böse und beide betreiben Magie. Und beide sind häufig noch monstermäßig, nicht? Also so wie sie aussehen und zaubern und all so etwas. Und es hängt halt auch mit Ringen zusammen, magischen Ringen, die dann und verloren gehen, wiedergefunden werden und solche Geschichten. Also hier würde ich sagen, ob der gläubig war, der Mann oder nicht, hat nichts mit seinem Produkt zu tun. Sein Produkt ist eher einzuordnen in diesem weiten Bereich Werbung für Magie und Okkultismus. Narnia ist hier von C.S. Lewis, ebenfalls jemand, der sich als gläubiger Christ ansieht, der es auch ist, soweit wir das wissen. Ich würde sagen, in Ansätzen ist bei Narnia auch der Fall, wobei bei Narnia, er wollte das schreiben, so wie er selbst sagt, als eine Art religiöse Fabel. Und in der Fabel versucht man ja bewusst Personen, meinetwegen Menschen in Tierform darzustellen. Also Tiere machen dieses oder jenes, das kann man tun. Und wer jetzt die Erklärung von C.S. Lewis dazu liest, der versteht dann auch hinterher genau. Das ist ja, glaube ich, der Löwe, nicht, der dann eben Jesus ist und solche Sachen. Also das kann man tun. Ich habe die Geschichte gelesen, schon einige Jahre her. Ich fand sie nicht besonders gut. Ich finde von C.S. Lewis andere Bücher viel besser, wo er auch viel deutlicher darauf kommt, was er eigentlich sagen will. Also wenn man dann beispielsweise sehr amüsant auch liest, diese Briefe an einen Unterteufel, das ist ja sehr amüsant zu lesen, auch so wie eine erfundene Geschichte, aber sehr schön auch inhaltlich aber und in der Form, wie er das da sich hineinversetzt. Oder natürlich seien es über den Schmerz oder Pardon, ich bin Christ, das sind ja gerade Bücher, wo es noch viel direkter um den Glauben geht. Und bei Narnia, ich würde sagen, er hat das christlich gemeint, er wollte eine Art christliche Fabel, versucht deshalb auch bewusst mit Magie und Zauberei etwas zurückhaltender zu sein, als das bei Herr der Ringe ist. Aber ich würde sagen, wenn man über den Glauben spricht und nachdenkt, dann kann man es auch direkter haben. Ich würde nicht unbedingt befürworten, das dann so erstmal in äußere Form hineinzupacken. Aber das jetzt direkt in einer Linie zu sehen mit der modernen Okkultismus oder Magie, das würde ich auch nicht unbedingt tun. Weil ich glaube, hier ist noch ein gewisser Unterschied zwischen dem Narnia und dem Herrn der Ringe. Aber es hat sicherlich bestimmte Elemente, die dann auch von späteren Autoren aufgegriffen worden sind, die das dann weiterentwickelt haben zu der Fantasy-Geschichte.
Bei den Charismatikern gibt es auch immer wieder so Heilungsgottesdienste, dass dann wundersamerweise sehr viele Menschen geheilt werden. Ist das auch in der okkulte Ecke zu schieben oder?
Hier müssen wir unterscheiden, bei welchem dieser Heilungsprediger. Bei manchen dieser Heilungsprediger können wir das ziemlich offensichtlich sagen, durch das, wie sie auch selbst vorgeben. Also in meinem Buch, dem zweiten Band davon, zitiere ich auch einen aus Österreich, so einen Heiler, der sagt, ja, die Energie, durch die ich heile, ist doch alles dasselbe. Wenn ich dann bei Esoterikern bin, dann sage ich, das ist die Qi-Energie. Wenn ich bei Christen bin, dann sage ich, das ist Gott. Ist aber alles dasselbe. Und da müssen wir schon sagen, ja, wenn das wirklich der Fall ist, dann ist das okkult. Darüber hinaus, einer der frühesten Heilungsprediger in Deutschland, die diese charismatische Bewegung in Deutschland mit angestoßen haben, den hatte ich ja auch genannt, den Arnold Bittlinger, der behauptet heute auch, dass eben Schamanen eigentlich genau dasselbe tun wie christliche Heilungsprediger. Und da müsste man sagen, dann ist das okkult. Und wir können das aber nicht verallgemeinern. Denn wenn jemand als Christ für einen anderen betet und der gesund wird, ist das ja nicht okkult. Dann ist Gott der antwortet. Nur hier kommt es ja darauf an, wie mache ich das, was mache ich? Wenn der Heiler so im Mittelpunkt steht, dass schließlich der Eindruck erweckt wird, er könne über Krankheit und Gesundheit bestimmen. Wenn er irgendwelche magischen Zeremonien macht, manche pusten dann die Leute an, manche stoßen sie um. Jetzt gab es im Sommer einen in den USA, der hat sich dann in den Magen geboxt, nicht? Also, und da hat gesagt, das ist der Heilige Geist und der macht dich gesund. Da muss man sagen, das hat mit biblischen Heilen gar nichts mehr zu tun. Und dann ist eher die Vermutung, entweder es ist Theater, denn das gibt es auch, diese Psychosomatik, die Leute bilden sich das nur ein, oder es ist okkult. Das müsste man jetzt im Einzelfall nachprüfen, wobei wir auch sehen müssen, die Werbung dieser Heiler läuft viel besser als die Realität. In der Werbung werden Massen gesund, in der Realität sind es weit weniger. Also auch die Leute, die damit werben, glaubt nicht alles, was da gesagt wird, vieles ist einfach bloß Werbung. Ich habe mehrere dieser Heiler kennengelernt. Eine Statistik, die beispielsweise Charles Diffons Heilung untersucht haben, ist einer der bekanntesten Heiler momentan, die in diesem Bereich umherlaufen, sind dazu gekommen, dass nach Ablauf eines Jahres weniger als die Hälfte der Menschen noch geheilt sind. Manche sogar Stunden oder Tage nachher genau wieder krank sind wie vorher. Was eher dafür spricht, dass es eben keine echte Heilung war, sondern nur so ein psychosomatisches Aufputschen in dem Moment. Also das heißt, einerseits die Anzahl der Heilung und die Werbung soll man auch nicht alles glauben, aber wenn man die jetzt glaubt und wenn man die richtigen Heilungen sieht, dann muss man auch darauf achten, aus welcher Kraft tun sie es, wie treten sie auf, was machen sie. Aber wir können es von vornherein nicht ausschließen und neben diesen jetzt manchmal sich christlich nennenden Heiler gibt es dann ja auch welche, die bewusst schon als Schamanen auftreten. Nicht? Manchmal dann in Indianerkostüm mit Federn auf dem Kopf und die machen auch ganze Stadthallen, füllen die, sagen, dann machen sie Leute gesund. Und hier müssten wir spätestens sagen, sie rufen ja auch Geister an, von denen die Bibel uns sagt, dass sie nicht auf Gott zurückgehen. Das ist dann okkult, ja. Jetzt sind wir ja beim Thema von gestern wieder so. Nicht? Ich würde sagen, ja, das gibt es in gewisser Weise schon. Ich habe das gestern auch erwähnt. Denn es gibt ja viele Stammeskulturen zum Beispiel, in denen so ähnliche Sachen wie Zungenreden praktiziert werden. Und man geht davon aus, dass ein Geist, ein jenseitiger Geist von dem Menschen Besitz ergreift und dass er dann eben in unverständlichen Sprachen reden kann. Und das ist nach unserer Auffassung okkult. Im christlichen Bereich. Im christlichen Bereich kann es das ähnlich geben. Auch da bin ich ja gestern schon etwas drauf eingegangen. Hier kann man aber nicht pauschal sagen, dass das alles Zungenreden okkult ist, sondern man muss im Einzelfall drauf prüfen. Ich habe gestern ein paar Kriterien genannt. Erstmal, wie ist das Zungenreden entstanden? Also wie hat man es bekommen? Das ist ein wichtiger Hinweis darauf. Auch wie wird es praktiziert? Darauf kann man ebenfalls sehen, ist es psychisch, ist es okkult oder ist es christlich? Das müssen wir im Einzelfall prüfen. Aber das gibt es auch als okkultes Phänomen am Rand von christlichen Bewegungen und dann eben auch in anderen, also so Stammeskulturen und auch direkt im Okkultismus. Ja, noch andere Fragen, Rückmeldungen, andere Meinungen? Also es gibt manche Leute, die so im Fernsehen auftreten, von denen ich ziemlich ohne Zögern sagen würde, das sind einfach bloß Scharlatane oder sagen wir Trickkünstler oder so talentierte Leute. Manche, die treten ja auch direkt als solche auf. Denken wir mal an solche Leute wie der David Copperfield. Ich meine, der zaubert ja nicht direkt, aber manche dieser Sachen, die sind ja, klingen unglaublich, nicht? Wo er dann in einer Halle so durch die Halle hindurch fliegt oder durch die chinesische Mauer marschiert und so. Und ich habe Leute getroffen, die haben mir gesagt, ja, er hat tatsächlich magische Kräfte. Er könne tatsächlich fliegen. Es gibt Leute, die gehen dahin und glauben das wirklich. Hier muss man natürlich sagen, der David Copperfield lebt auch ein bisschen von der Faszination. Wobei, dass er es nicht wirklich kann, zeigt schon allein die Tatsache, dass er viel Geld dafür ausgibt, wenn er auf Europa-Tournee ist, dann einen ganzen Jumbo-Jet chartert, um sein ganzes Material rüberzubringen. Wenn er einfach so fliegen kann, dann könnte er, was weiß ich, aufs Empire State Building in New York gehen und dann rüber über den Atlantik, spart er gleich einige 10.000 Dollar. Nicht? Aber das kann er eben nicht. Das kann er bloß in einer abgedunkelten Halle, weil dann man irgendwie, was weiß ich, das Nylonseil nicht sieht, an dem er da herumrauscht und so. Also das heißt, der sieht aus beeindruckend. Aber bei ihm ist das reiner Illusionismus. Hier sind es einfach gut eingeübte Tricks. Bei Uri Geller scheint das darüber hinaus zu gehen. Bei Uri Geller sind manche Sachen sind Tricks. Man hat ihm auch nachgewiesen. Bei einigen Punkten hat man ihm nachgewiesen. Er hatte nämlich, ich meine, es war in den 70er Jahren, so seinen ersten Höhepunkt gehabt. Und als er dann richtig populär war, dann hat, also da waren sehr viele paranormale Phänomene, die man bis heute nicht erklären kann, wo man sagt, das ist okkult. Aber als er dann richtig erfolgreich war, dann hat er unter Erfolgsdruck gehabt und dann hat er bei manchen Sachen manipuliert, also Tricks benutzt, die man hinterher aufgedeckt hat. Also bei ihm ist eine Mischung. Manche der Sachen scheinen echt okkult zu sein und andere, die scheinen einfach so gut eingeübte Tricks zu sein. Aber bei David Copperfield, da ist dann alles Trick. Da ist gar nichts okkult. Obwohl es beeindruckend ist. Also deshalb, wir dürfen uns nicht von allem beeindrucken lassen, was nur irgendwie faszinierend aussieht. Vieles sind einfach bloß gute Tricks. Oder was weiß ich, die durchgesägte Jungfrau oder sowas. Ne? Das hat ja nicht damit zu tun, dass man irgendeinen Geist anruft und der jetzt die auf wunderbare Seite, Art und Weise wieder zusammenbringt. Manchmal ist das so, es sind einfach zwei Frauen. Ne? Und die eine, die ist halt kann so gut geübt, dass sie sich dann so krumm da reinlegen kann. Und dann macht man es auseinander und dann sieht so aus, als ob die eine die andere ist und so. Das ist, oder meinetwegen dieser Seiltrick, wo dann mal irgendwie auf ein Seil hochklettert und irgendwie da so Körperteile runterwirft, ne? Gibt es in Indien ja häufiger, das sind auch mehr Tricks. Also wir sollen nicht Tricks mit echtem Okkultismus verwechseln. Es gibt Tricks, David Copperfield, und bei Uri Geller eine Mischung. Manche Sachen sind echt okkult und nicht nur, weil wir sie nicht erklären können, sondern weil er selbst auch darauf sich bezieht, auch sagt, dass er eben aus übernatürlichen Kräften diese Energien schöpft. Und das bestätigt sich durch einige Dinge, die er gemacht hat. Jetzt müssten wir sehen, welche dabei genau, können wir dann auch später noch besprechen. Aber hier würde ich sagen, es ist eine Mischung. Manche Sachen sind echt okkult, manche sind, gerade aus dem Druck, zum Erfolgsdruck, dem er ausgesetzt war, sind dann eingeübte Tricks. Gut. Noch etwas? Ja. Also wenn das jetzt auf Dosen, Tassen oder T-Shirts oder sowas drauf ist, ich würde sie nicht unbedingt verschicken, weil das ja eine Werbung ist für eine Sache, die ich nun nicht so für toll finde. Allerdings, wer jetzt so ein T-Shirt trägt oder aus der Tasse trinkt, der hat deshalb nicht Kontakt zu übernatürlichen Mächten. Hier sind das ja wegen Werbungen dafür. Also das heißt auch ähnlich, wenn ich jetzt den Begriff Teufel in der Bibel lese oder so, habe ich dadurch auch nicht beeinflusst, wobei der Teufel selbst natürlich dann schon negativ ist. Aber wer diese Tassen benutzt, weil er meint, es ginge ihm dann besser, wer also das Vertrauen darauf setzt, Der gesteht auch in die Gefahr, diese also zu übernatürlichen Kräften Kontakt zu bekommen. Es hängt ja nicht nur mit dem Gegenstand zusammen. Das ist ja dieses Missverhältnis, dieses Missverständnis, was manche Menschen haben. Diese irdischen Dinge können mich in Kontakt mit dem Übernatürlichen bringen. Genauso mit dem Edelstein. Ich kann doch einen Edelstein haben und kann den an einer Kette tragen. Der macht keinem Menschen irgendwas, weil der Edelstein ist nur Edelstein. Wenn ich aber diesen Edelstein jetzt zu einem Gott oder Geist oder Talisman interpretiere, dann hat eben ein Geist die Möglichkeit, über mein Vertrauen, was ich in den Stein setze, auch erstmal mein Denken und dann auch mein Handeln in Anspruch zu nehmen. Martin Luther hatte das mal so ausgedrückt, hatte gesagt, alles, worauf ich mein Vertrauen setze, kann zu meinem Götzen werden, bei der Auslegung der 10 Gebote. Und ich glaube, da hat er recht. Es ist nicht der Gegenstand selbst, der mir schädigt, sondern das, wie ich damit umgehe und welches Vertrauen ich hineinsetze. Und da ich jetzt nicht für solche Sachen werben würde, würde ich es nicht kaufen. Und da ich nicht andere Leute verunsichern will, dass sie hinterher denken, ich bin auch begeistert davon, würde ich es auch nicht benutzen. Aber wer es benutzt, ist deshalb nicht automatisch okkult belastet, sondern höchstens der darauf vertraut, der sich da hineinbegibt, der ist in der Gefahr. Im Alten Testament gibt es dann auch so ein Beispiel, wo einer der Propheten dann polemisiert und sagt, naja, jetzt habt ihr einen Holzklotz und den einen den zerteilt ihr und den einen Teil, den werft ihr ins Feuer, damit ihr schön warme Hände habt und den anderen, da schnitzt ihr ein bisschen dran herum und betet den an. Und dann macht er sich lustig und sagt, das ist doch blöd. Das ist doch gar kein echter Gott. Und er hat recht. Auch so ein Götzenbild ist ja kein Gottesbussenhaufen Holz. Aber das Gefährliche daran ist, dass eben dieses Holzbild, was man macht, wenn man es verehrt, dass darüber als Brücke eben ein Geist Kontakt zu uns aufnehmen kann, der diesen Klotz in Besitz nimmt sozusagen. Jetzt nicht, dass er darin wohnt, aber der ihn benutzt, weil wir daran glauben und dann von uns beeinflusst. Das ist eine Möglichkeit. Ja.
Mm-hmm.
Es gibt eine Liste, aber ich würde diese Liste nicht empfehlen, weil die ist unzuverlässig. Es kursiert insbesondere im Internet, kursieren solche Listen, aber man hat zum Teil nachgewiesen, dass diese Listen hergestellt worden sind von wirtschaftlichen Konkurrenten dieser Firmen. Also das heißt, die haben das ins Internet gesetzt, damit von ihnen nicht mehr gekauft wird, von den anderen. Ich weiß das von einigen Fällen, wo nachgewiesenerweise sogar das alles Lüge gewesen war. Zum Beispiel gab es vor ein paar Jahren auch so eine Internet-Mail, da stand da drin Procter & Gamble, die haben eben so Pampers und alle darüber stellen die her, die seien, der Vorstandsvorsitzende sei nun Satanist, der sei im Fernsehen aufgetreten, hätte das ganz genau so gesagt, er spende das Geld den Satanisten. Ich bin dem nachgegangen, auch andere Leute sind dem nachgegangen. Ich habe dann die Fernsehsender kontaktiert in den USA, herausgekommen ist, der ist da gar nicht im Fernsehen aufgetreten. Aber man hat das im Internet einfach behauptet. Und das heißt, der hat im Internet natürlich auch, der hat auch nicht das gesagt. Ich meine, er wäre auch schon dumm. Das wäre auch gar nicht möglich. Weil auch ein Vorstandsvorsitzender kann ja nur Geld ausgeben, entweder sein eigenes, aber nicht das einer Aktiengesellschaft. Das gehört ja den Aktionären. Die würden sich aber schön beklagen, wenn dann ein Teil ihres Gewinns für Satanisten ausgegeben werden. Er kann sein Privatgeld. Könnte er. Aber er ist weder Satanist, noch ist er dort aufgetreten, noch hat er gesagt, dass er das Geld spendet. Das war nur eine Verleumdungskampagne, die von den Konkurrenten ins Leben gerufen worden ist. Und deshalb sollten wir mit diesen öffentlichen Listen vorsichtig sein. Also es gibt ein paar ganz wenige Produkte und Firmen, die bewusst auch ja häufig dann okkultes Material verkaufen. Also was weiß ich, Pentagramme verkaufen, so zum Zaubern, zur Magie. Es gibt ja fast in jeder Großstadt heute Läden, in denen man Hexenbedarf und Zauberbedarf kaufen kann. Das hat dann direkt damit zu tun. Bei allen anderen Sachen wäre ich relativ zurückhaltend, weil wie gesagt, die meisten dieser Listen, die es gibt, die sind manipuliert, nicht zuverlässig. Und man muss auch sagen, die Besitzverhältnisse der Firmen heutzutage verändern sich ja jährlich. Das heißt, wenn man dann eine Liste hat, aufstellen würde, dann wäre die nach einem halben Jahr schon überholt. Weil es ja heute so, dann kauft plötzlich jemand ein Aktienpaket, was weiß ich, jetzt gehört dem 20%. Meinen jetzt vor 5 Jahren, VW war VW und jetzt ist VW Porsche. Ich meine, jetzt kann sich jeder freuen, nicht? Wer ein VW fährt, der fährt eigentlich einen Porsche. Ja. Ich meine, von den Besitzverhältnissen. Ja, das jetzt könnte man fast sagen, ne? Aber von den Besitzverhältnissen ist das ja so ungefähr, ne? Also, und da merkt man, das ändert sich so schnell. Also, das wird so schnell verkauft und gekauft und so, dass man dann nie genau sagen kann, denen gehört das, weil all diese großen Firmen sind ja Aktiengesellschaften und dann gehört sie nie nur einer Person, sondern die gehören ja immer zig verschiedenen Personen und ob da nun irgendwo auch ein Satanist vielleicht 2 Aktien von dem gekauft hat, das kann sein oder manchmal auch mehrere, aber wir müssen sehen, auch Satanisten sind ja keine Gruppe, die irgendwie über Finanzmacht verfügen, das sind einzelne Personen. Und dass da irgendjemand Satanist ist, das kann sein, aber gleichzeitig gehört auch noch die andere, was weiß ich, 20% gehören dem Atheisten und dann hat noch Saudi-Arabisch irgendwie ein Prinz da was aufgekauft, gehört noch ein bisschen den Muslimen und dann der Riss hat der russische Staatsfonds gekauft und das gehört dann den Russen und ja genau, Gazprom, ne, also ja. Also dadurch schaut man das meistens heute gar nicht mehr und deshalb würde ich mich auch nicht so sehr darauf verlassen. Aber Firmen, diese großen Firmen, die nur Satanisten gehören, das gibt's gar nicht. Weil die alle Aktien Streubesitz haben und das heißt nur, das gibt's nicht. Also deshalb mit diesen Listen würde ich vorsichtig sein. Wenn ich jetzt ganz sicher wüsste, dass da irgendjemand für den Satanismus arbeitet, würde ich bei dem nicht kaufen, um ihn nicht zu unterstützen. Das würde ich da nicht tun, aber sonst würde ich da eher vorsichtig sein mit den Listen. Ja. Dann machen wir doch jetzt Schluss. Denn die Zeit ist schon etwas vorangeschritten. Ich werfe keinen raus. Ich habe ja gehört, es gibt herzliche Einladungen zum Tee trinken unten, zum Kekse essen, zum Bücher lesen und kaufen, zum Sprechen und Fragen. Bleibt noch hier. Bestimmt sind die Gespräche hier interessanter als das Abendprogramm im Fernsehen. Und sonst, wenn nicht, dann wünsche ich allen einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis demnächst einmal wieder.